Radiogeschichten.
Natur stirbt nicht nur durch die Gier urwaldverbrennender Viehbarone, sie wird auch zu Tode geliebt. Der verfettete Dackel ist hierfür genauso Symptom wie die Siedlung im Grünen, in der Menschen wohnen, die aus Sehnsucht nach einem Garten ein Haus mit Garage gebaut haben. Doch für den Liebesmord an der Natur gilt das Gleiche wie für jenen am Menschen. Er geschieht nicht aus Liebe, sondern aus deren Verwechslung mit Besitzanspruch. Im Buch »Das Leben der Mächtigen – Reisen zu alten Bäumen« der Schweizer Autorin und Architektin Zora del Buono findet sich die Geschichte einer über 3500 Jahre alten Sumpfzypresse in Florida. Auch sie bekommt die Liebe des Menschen zu spüren. Mercedes Echerer liest »Senator and Lady Liberty«.
2000 Jahre lang stand sie in seinem Schatten. Jetzt aber an diesem sonnigen Februarmorgen ist ihre schlanke, doch kräftige Gestalt schon von Weitem zu erkennen. Nichts kann sich mit ihr messen, sie überragt sie einfach alle. Die mageren Bürschchen um sie herum, in diesem sumpfigen Wald, der bezaubernd lückenhaft wirkt, in seiner winterlichen Blattlosigkeit, wo einzig ein paar ranke Königspalmen grün in die Höhe strecken und das Spanish Moss wie silbern schimmernde Perückenfetzen von den kahlen Ästen hängt, während am Boden üppige Farne einen dschungelhaften Grund bilden, auf dem bisweilen auch Alligatoren hausen. Bis zu der dramatischen Nacht vom 16. Januar 2012 spielte sie nur die zweite Geige, denn bis zu jenem Zeitpunkt stand auch er da, ihr greiser und gewaltiger Gefährte, der ihren Lebensweg vom ersten Tag an begleitet hatte und der mit seinen 1600 Jahren bereits ein alter Genosse war, als sie, ihre zarten Keimblätter in die Luft zu recken begann, ungefähr zu der Zeit, als in Galiläa ein jüdischer Junge aufwuchs, der als Jesus von Nazareth in die Menschheitsgeschichte eingreifen sollte. Dass es eine Sie und ein Er sind, ist den Menschen geschuldet, nicht der Biologie. Die aufrechte Sumpfzypresse ist monözisch. Sie trägt sowohl männliche als auch weibliche Blüten. Und doch ertappt man sich dabei, die beiden zu personifizieren und die ihnen gegebenen Namen zu übernehmen. Sie, die Lady Liberty, er, der Senator. Sie, die Lebende, er, der Tote. Wer sich an dieser verbalisierten Geschlechterzuordnung stört, mag sie in Gedanken die aufrechte Sumpfzypresse nennen und ihn den Baum. Ihn, den Baum, hatte 1925 ein Hurrikan von 60 auf 35 Meter gekappt. Die Feuerwehr von Longwood installierte einen Blitzableiter, der künftigen Schaden abwenden sollte. Und ein Bürger schrieb den Landbesitzer an, den Holzindustriellen, Terpentinproduzenten und Senator des Staates Florida, Moses O. Overstreet, ob er den Wald, in dem die beiden alten Bäume lebten, nicht von der Abholzung verschonen wolle? Vielleicht könne man gar einen Park für die Öffentlichkeit einrichten. Senator Overstreet schenkte daraufhin das Stück Land dem County und dieses nannte ihn zu Ehren, den größeren der beiden Bäume, Senator. Lady Liberty kam erst 2005 zu ihrem Namen, im Zuge des Patriotismustaumels, in dem sich die Nation nach den Anschlägen von 9/11 befand. 12 Meter trennen die 27 Meter hohe Lady Liberty und den verkohlten Stumpf des Senators, oberirdisch zumindest. Denn was unter der Erdoberfläche vor sich geht, kann man nur erahnen. Bäume derselben Art kooperieren oft durch ihre Wurzeln. Kränkelt einer, unterstützt ihn der Nachbar mit Glukose und anderen Nährstoffen. Dass er auch nach dem Hurrikanschaden von 1925 noch um ein Drittel höher und beinahe zweimal so dick war wie sie, kann man sich kaum vorstellen. Denn sie erscheint riesig in ihrer solitären, monumentalen Eleganz, ein wenig geneigt zu den Überresten des Senators hin. Baumspitze und Hauptäste in der Krone ebenfalls von Stürmen abgebrochen, dadurch von eigenartig gestutztem Aussehen, als sei sie eine Schachfigur. Man könnte die tragische Geschichte des Senators erzählen, ohne Sam Tommy zu erwähnen. Doch dann wäre sie nur die Geschichte über einen besonderen Baum. So aber wird sie zu viel mehr. Everything is connected, hatte der bedächtige Mitfünfziger vor 3 Wochen und 400 Kilometer von hier entfernt gesagt. Nicht nur einmal. Der Satz war ihm wichtig. Sam Tommy, dessen Nachname die Weißen seinem Großvater aufgezwungen haben, denn kein Angehöriger des Volkes der Seminolen trägt freiwillig einen solchen Yankee-Namen, ist von Spiritualität durchdrungen. Er ist einer der Indianer Nordamerikas, die sich nicht vom Christentum haben überwölben lassen, sondern an andere göttliche Energien glauben, an die der Bäume zum Beispiel. Everything is connected, sagte er, als wir über Zufallsbekanntschaften wie unsere sprachen, und dass solche Begegnungen am Rande einer Highway-Tankstelle eben nicht zufällig seien. Es daher auch nicht verwunderlich sei, dass er, der in einem Indianerreservat in den Everglades im südlichsten Florida lebt, hier und jetzt davon erzählen könne, wie er vor 3 Jahrzehnten mit seiner 8 Tage alten Tochter die 4-stündige Fahrt nach Longwood zum Senator unternommen habe, um nachts, als keiner es sah, mit dem Neugeborenen kultische Handlungen unter dem heiligen Baum zu vollziehen. Dinge, über die er im Detail nicht sprechen wolle, denn es seien tradierte Seminolenrituale, die zum geheimen Wissensschatz des Stammes gehörten. Und die Weißen hätten seinem Volk schon zu viel geraubt. Nur so viel könne er sagen. Es geht um den Bauch. Babys durch den Senator mit dem Göttlichen in Kontakt zu bringen, sei ein über Generationen gepflegter Brauch gewesen, den dieses höchste und älteste Lebewesen östlich der Rocky Mountains war das Verbindungsglied zwischen den Geschöpfen der Erde und dem Himmel und der spirituellen Welt. Durch das Ritual habe der Säugling zudem die Kraft der Ahnen erhalten, ein Schutz für das ganze Leben. Der Tod des Senators sei für die Seminolen so schmerzlich wie der Tod eines Angehörigen gewesen. Zumal der Baum auch Landmark war, ein Orientierungspunkt im sumpfigen Dickicht, jahrhundertelang. Von sumpfigem Dickicht kann heute nicht mehr die Rede sein. Er ist zu einer gesichtslosen Gegend mit manikürten Rasenflächen und geklonten Reihenhaussiedlungen verkommen. Hier, nördlich von Orlando, wo Disney, Universal und SeaWorld ihre Unterhaltungsparks eingerichtet haben. Hinter modernen Malls führt ein asphaltierter Weg um einen See, an dessen Ufer aus Lautsprechern Musik erklingt. Walk on the Wild Side. Terrassenanlagen mit Neorenaissancen, Kunstsandsteinbalustraden vermitteln ein mediterranes Lebensgefühl, 2-armige Kandelaber, einen Hauch von Paris noch dazu. Und in diesem artifiziellen Suburb-Wahnsinn von Altamont Springs geschieht das zweite Everything is Connected-Wunder, das Sam Tommy nicht erstaunen würde. Von der 500.000 Einwohner des Landkreises vermieten ausgerechnet diese beiden fröhlich kiffenden und sich von Tiefkühlpizza ernährenden Wirtschaftsstudenten ein Zimmer an Reisende und entpuppen sich als ehemalige Klassenkameraden von Sarah Barnes. Jener Sarah Barnes, der am 12. Januar 2012 dem Leben des 3600 Jahre alten Senators mit einem Feuerfunken ein Ende setzte. Hot sei sie gewesen, blond und langbeinig und frühreif dazu. Alle Jungs waren scharf auf sie, sagt John. Später sei sie Bikini-Model geworden und sieht man sich Bilder von der jungen Frau an, wird klar, was Crystal Meth mit einem Menschen anrichten kann. Es wurde nicht nur ihr, sondern auch dem Senator zum Verhängnis. Sarah Barnes hatte sich in jener Nacht mit ihrem Freund zu dem Baum begeben, einem Ort, der nicht nur für die Indianer, sondern auch für viele Jugendliche der Umgebung mystisch war. Meditativ sei es dort gewesen, sagt John, vor allem, wenn man ins Innere des teilweise hohlen Stammes gekrochen sei, so wie Sarah Barnes, die darin mit einem Feuerzeug hantierte, um das Tütchen mit den Drogen zu betrachten, wie sie bei ihrer Verhaftung 6 Wochen nach dem Brand der Polizei erklärte. Denn sie war nicht nur völlig zugedröhnt in jener Nacht, sondern auch noch so dumm, den lichterloh brennenden Senator mit der Handykamera aufzunehmen und Freunden den Film zu zeigen mit den Worten
I can't believe I burned down a tree older than Jesus.
6 Stunden hat es gedauert. Dann war der Senator weg. 3600 Jahre Leben in 6 läppischen Stunden zerstört. Nur ein Teil des Stammfußes steht noch und ein markantes Stück Borke ragt wie ein löchriger, 4 Meter langer Finger gen Himmel. Im Inneren rußig, außen mit Moos bewachsen, und das Bild von den Stahlgerippen drängt sich auf, die aus dem Schutt der zerstörten Twin Towers in Manhattan ragen, vorwurfsvoll und hoffnungslos.
I hope she will stay in jail forever, sagt die Besitzerin des Puppenladens von Longwood, der etwas pervers anmutet in seiner überbordenden Rosahaftigkeit.
Sarah Barnes war nach Monaten in Haft auf Kaution freigekommen. Doch seit einer Woche sitzt sie wieder im Gefängnis wegen Autofahrens in alkoholisiertem Zustand. Auch der Verkäufer im Waffenladen findet, Barnes hätte lebenslänglich ins Gefängnis gehört. Sie habe schließlich nicht einmal 911 angerufen, um den Brand zu melden. Der Feuerwehrmann Brian Amberg, der damals im Löschteam gewesen war, sieht das nicht so eng. Als der Alarm schrillte, sei er mit seinen Kollegen rausgerannt, sie hätten die Flammen schon von Weitem gesehen, wie sie in den nachtschwarzen Himmel schlugen, aber nicht gewusst, was brenne. Nur sein Leutnant habe sofort gebrüllt.
»It's the Senator!«
Er selbst habe den Baum gar nicht gekannt, er sei nicht von hier, sagt Brian Amberg. Aber der Leutnant sei nachhaltig geschockt gewesen. Er habe das als richtig gehenden Stich ins Herz empfunden. Immer wieder habe er gesagt, it kills me, als er vor dem Inferno stand und nichts verhindern konnte, dass der Baum bis auf den Grund abbrannte. Sie hatten ja erst den Zaun des Parks aufbrechen müssen und dann mit den Schläuchen über den hölzernen Boardwalk rennen, der über den Morast zu den beiden Bäumen führt. Es gab viel zu wenig Platz für eine professionelle Löschaktion mitten im Wald. Die Männer konnten wegen der Hitze nicht nahe heran. Sie hätten zwar Schaum gesprüht und auch ein Hubschrauber sei dazugestoßen, der aus der Luft Wasser abgesetzt habe. Aber letztlich sei ihnen nichts anderes übrig geblieben, als zuzuschauen, wie der Senator verbrannte und verglühte und in sich zusammenfiel. Der Leutnant habe beinahe geweint. Vielleicht habe er sogar wirklich geweint. Nun ist es so, dass der Senator schon immer spezielle Freunde hatte, Dendrologen aus dem ganzen Land, an deren Institute die verkohlten Reststücke des Baumes verteilt wurden. Und da war auch Lamont Hardy, ein Highschool-Lehrer mit einem Faible für Zypressen und Orchideen, von denen er sogar eine neue Sorte züchtete, eine kälteresistente, die er 1983 auf den Markt brachte. Hardy ist es letztlich zu verdanken, dass vor dem Feuerwehrhaus ein Klon des Senators wächst, mitten auf der nass triefenden Wiese, weil die aufrechten Sumpfzypressen eine der raren Baumarten sind, die dauernde Bodennässe vertragen. Ein mit seinen 20 Jahren und 12 Metern Höhe noch am Anfang seines Daseins stehender Baum, der aus der Ferne mit seinen zarten, steil nach oben weisenden Verästelungen aussieht wie ein spitz zulaufendes Hängebirkenblatt. Lamont Hardy hat Mitte der 90er Jahre gemeinsam mit einem Wissenschaftler der University of Florida und dem Inhaber einer Baumschule alte Zypressen gesucht, die als Klonmaterial taugten, um damit eine Samenplantage aufzuziehen. Einige Triebe des Senators gehörten ebenfalls zu dem Experiment. Sie wurden auf passende Wurzelstöcke gepfropft, sind also mit dem Senator genetisch identisch, zumindest oberirdisch. Mit dem Baum vor dem Feuerwehrhaus ist im letzten Jahr ein weiterer Klon nach Longwood gebracht und beim Parkplatz des Old Tree Parks eingepflanzt worden. 100 Meter Luftlinie vom abgebrannten Senator entfernt. Schulkinder tauften ihn auf den Namen Phönix. Er ist ein rührendes Projekt, denn erst im Jahre 5564 wird der Wiedergeborene das Alter seines verkohlten Ahnen, der eigentlich sein verstorbener Zwilling ist, erreicht haben, so er es denn schafft, was nicht sehr wahrscheinlich ist. Lady Liberty und Phönix führen die Tradition der Identifikation mit einem Stück Natur fort, die mit dem Senator als Touristenmagnet im ausgehenden 19. Jahrhundert begonnen hatte. In den ersten Jahren wurden Bäume in seiner Nachbarschaft gefällt, sodass die Schaulustigen von einem Stumpf zum nächsten springen konnten, um trockenen Fußes zu dem Giganten zu gelangen. Auch der 30. Präsident der Vereinigten Staaten, Calvin Coolidge, besuchte 1929 gemeinsam mit seiner Gattin den neu geschaffenen Park und stiftete eine Bronzeplastik. Auf einer Postkarte sieht man die beiden vor dem Baum stehen, er im Anzug, den Panama-Hut in der Hand, sie in weiß mit tief angesetztem Rock und untaillierter Bluse. Es sind hochmoderne Städter. Der Park wurde während Franklin D. Roosevelts Präsidentschaft Teil des Wirtschaftsförderungsprogrammes New Deal und erhielt $9,000 Zuschuss, mit denen der erste Metallzaun gebaut werden konnte, der die Besucher davon abhalten sollte, ihre Namen, Herzen und andere Liebeserklärungen in die Rinde zu ritzen. 1945 wurden Teile des Zauns und auch Coolidge Bronzetafel gestohlen. Beide tauchten nie mehr auf. Im darauffolgenden Jahr bohrte die American Forestry Association ein Loch durch den Senator, grundsätzlich ein riskantes Unterfangen, da Wunden im Inneren die derartig malträtierten Bäume durch eindringende Pilze das Leben kosten können, wenn sie nicht mit Plastikharz verstopft oder mit einem Fungizid behandelt werden. Doch der Senator überstand auch das. Die Ringanalyse ergab ein ungefähres Alter von 3500 Jahren. Zwei Fragen sind interessanter als die nach dem Klonbaum auf dem Parkplatz, von dem man nicht weiß, ob man sich an ihm freuen oder ihn beweinen soll. Welcher der Sumpfzypressen, die heute unscheinbar in unmittelbarer Nähe zum verkohlten Stumpf wachsen, wird den offenen Himmel nutzen und nach Jahrzehnte oder auch jahrhundertelangem Warten das Rennen um den frei gewordenen Platz gewinnen, aufschießen und womöglich das neue Oberhaupt dieses Waldes werden? Irgendwann, wenn Lady Liberty schon nicht mehr lebt. Denn aufrechte Sumpfzypressen wachsen besonders schnell, wenn sich über ihnen überraschend ein Lichtfenster öffnet. Tausende Abkömmlinge keimen unter den großen Alten in den Wäldern und geben ihr Bestes, um zu gedeihen. Die meisten verkümmern jedoch wegen des Mangels an Sonnenlicht und vergehen wieder, werden zu Humus, nähren die Nächsten, die es versuchen. Doch stirbt ein Gigant schließlich, wird einer dieser Jungen kerzengerade dem Licht entgegenstreben, vor allem, wenn er wie die aufrechte Sumpfzypresse eine Konifere ist, in der Wuchsform weniger flexibel als Laubbäume, die sich entfernteren Lichtlücken entgegenrecken können. Was jedoch auch geschehen kann, und das ist die zweite, gewissermaßen die romantische Frage, die man angesichts der Personifizierung dieser Bäume stellen darf: Kann Lady Liberty durch ihre Fürsorge über die Wurzeln den Senator wieder zum Austreiben bringen? Es ist nachgewiesen, dass Baumstümpfe nach 200 Jahren wieder ausgetrieben haben, dass sie die ganze Zeit über am Leben geblieben waren, einem höchst reduzierten Leben allerdings, einem im Untergrund gewissermaßen. Wir, und das ist das Schöne an der Geschichte, werden es nicht erleben.
Mercedes Echerer las Senator und Lady Liberty von Zora del Buono. Die Geschichte ist in dem Band Das Leben der Mächtigen, Reisen zu alten Bäumen zu finden, in dem 14 alte Bäume und deren unglaubliche Fähigkeiten und Geschichten vorgestellt werden. Erschienen im Verlag Mattes und Seitz. Melancholie 1 hieß dieses Lied von Baden-Powell, gespielt von Leszek Reuscher. Mit Musik geht es auch gleich weiter bei uns, einem Barockkonzert in Niederösterreich, in den Tipps für Ö1-Clubmitglieder und alle, die es noch werden möchten.